willkommen zu einer neuen Folge Abgewünscht, dem Serien-Podcast von Movie Break und diesmal wieder mit einem Spezial. Wir haben nämlich weiter Snowpiercer geguckt und an meiner Seite natürlich wieder Stu. Hallo Stu.
Hallo.
Völlige Begeisterung.
Ja, ja. Ja. Ich muss gestehen, diese Folge war... Es war so wie durch ein Tal. Bislang war ja keine Folge so richtig geil. Mhm. Und das vorwegzunehmen, ich glaube, wir sehen die Folge so ein bisschen unterschiedlich. Da kommen wir ja gleich drauf.
Ein klein wenig, ja.
Aber es war das erste Mal, dass ich wirklich die Folge bei Netflix gesehen habe und habe wirklich so auf diesen Timer geguckt. Habe gedacht, so, wie lange denn noch?
Was mir heute aufgefallen ist, ich hatte überhaupt keinen Bock. Also das ist jetzt so eine Prozedur, die jetzt Montag stattfindet,
ja.
Aber keine, wo ich viel Vorfreude empfinde oder viel Spannung beim Gucken und dass eher mehr Pflichtgefühl gegenüber Movie Break ist als allen anderen.
Also ich freue mich jedes Mal auf die Podcast, die aufzunehmen.
Ja, das ja, ja.
Aber du weißt ja, no pain, no gain, wie es so schön heißt.
Mhm, auf jeden Fall.
Also Pain ist jetzt übertrieben, also es ist jetzt, ich bleib dabei, es ist jetzt keine katastrophal schlechte Serie, aber ich glaube, da sind wir uns beide einig, wenn wir diese Recap sich machen würden, hätten wir spätestens nach Folge 3 gesagt, tschüss.
Genau. Ich steig hier aus.
Ja.
Okay.
Ich muss meinen Anschluss
bekommen. 80 Grad minus, als das noch weiterfahren. Okay, Folge 6, unerwartete Schwierigkeiten.
Mhm.
Oder wie sie im Original heißt, Trouble Comes Sideways, den ich irgendwie auch besser finde, ehrlich gesagt. Mhm. Wir haben zum Anfang wieder einen kleinen philosophischen Einschub. Und zwar, alles Schlechte kommt von vorne.
Ja, der Chronolkop-Oss schwafelt. So habe ich es mir aufgeschrieben. Chronolkop schwafelt dummes Zeug. Und dabei sieht man, wie war das Orangensaft? Also es gibt da so eine Szene, wo halt irgendeine Flüssigkeit so...
Bremsflüssigkeit, würde ich mal schätzen.
Okay, irgendeine Flüssigkeit, die für mich aussah wie Orangensaft, aus so einem defekten Ding halt tropft, was halt später zu Komplikationen führt, was mit... Ja, ich glaube, was so der Fixpunkt der Folge 6 ist, ne?
Ja, das ist auch ein bisschen faszinierend. Sie versuchen ja dann Oz irgendwie als Charakter mehr zu etablieren in dieser Folge. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist. Von vorne bis hinten hört man zumindest und sieht man ja ganz viel von ihm.
Ja.
Und auch über seine Hintergründe, also dass seine Mama zum Beispiel betrunken erträglich war und nicht betrunken noch unerträglicher.
Uiuiui, jetzt fahre ich aber gleich.
Genau, und er sagt ja zum Anfang aus, dass sie vor dem Frost geflohen sind, aber irgendwie mag er den Snowpiercer lieber als das, was er vorher hatte. Aber ganz ehrlich, diese Figur ist mir erstens scheißegal. Und zweitens ist auch das, was er, also was machst du, wenn dir deine Kollegin einen über den Schädel gezogen hat?
Dann sage ich, Pascal, das ist nicht nett.
Genau. Du, ne?
Ja.
Und was macht Ozzy? Der geht halt in seinen Raum, macht sich ein bisschen sauber und denkt sich, ha, jetzt kann ich mir deren Pudding aus der zweiten Klasse klauen.
Ja. Naja, immerhin, so viel Einsatzbereitschaft für gutes Essen habe ich ja in den letzten Folgen immer ein bisschen bemängelt, ne? Ist ja schön, dass zumindest einer anscheinend.
Endlich mal jemand, der Kulinarisches zu schätzen
weiß. Genau, lecker Vanillepudding.
Aber ja, wir haben den Kurzschluss da irgendwo in irgendeiner Waggons von den 1001.
Mhm.
Und das begleitet uns dann die ganze Folge hinweg und führt ja auch zu mehreren Katastrophen. Und am Ende, nach der Katastrophe, dann zu ganz viel Versöhnung. Man hätte die Folge auch Versöhnung nennen können, ehrlich gesagt.
Mhm.
Aber bevor wir da hinkommen, kriegen wir noch eine sehr interessante Information. Und zwar vorne in der Lok. Ist dir das aufgefallen?
Ja. Harvey und Bennett sitzen halt im Cockpit und dann sehen sie so, oho, verdammt, da läuft irgendwas nicht richtig.
Da piept was.
Da piept was.
Und daneben fällt ein Satz, den ich mir definitiv notiert habe. Und zwar, seit wann Wilford weg ist.
Ah,
seit 7 Jahren.
Und seit 19 Jahren sind sie drin, ne?
Nee, seit 7 Jahren sind sie da. Nee, doch, 7 Jahre. Genau. Das heißt, der muss relativ zum Anfang auch schon verschwunden sein dann. Und dass Melanie die Kontrolle übernommen hat.
Hm. Also ich muss gestehen, ich habe mir da nur aufgeschrieben, dass Avi immer noch nicht richtig zufrieden damit ist, dass Bennett die Chefin bumst.
Ja, weil er selber was bumsen will. Das hat er ja auch gesagt.
Ja.
Und dass er die Person dann anlügen müsste, dass sie ihn irgendwie scheinbar davon abhält, irgendwo rumzubumsen.
Ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass er vielleicht weiß, wer Melanie wirklich ist.
Ja, aber ich dachte, die wissen das alle da vorne.
Ich dachte, nur Bennel wüsste das.
Nein, der weiß das auch.
Ah, okay.
Deswegen geht's ja darum mit Lügen. Und er hatte ja das mit den 7 Jahren hier, vor 7 Jahren haben wir das übernommen, ja auch vor ihm gesagt. Okay. So passt du auf in der Folge.
Ja, ich hatte da irgendwie gerade Lust auf Orangensaft, keine Ahnung warum. Ja.
Du hättest das mal lieber machen sollen wie Melanie, weil die sieht man ja kurz danach mit Jinju ein bisschen meditieren.
Ja, Yoga machen, genau.
Genau, aber die hat da nicht wirklich Bock drauf, ja.
Ja, das ist halt eine sehr arbeitsame Frau. Und sie will natürlich die aufkeimende Rebellion zerschlagen. Und Jinju erzählt ihr dann auch, dass ihre Frau Bess nicht da ist. Wir erinnern uns, Bess hat ja in der letzten Folge herausgefunden, dass Layton da in diesem Komasarg liegt und hat ihn mitbefreit, bei der Flucht geholfen, hat ja aus eins drüber gehauen und ist bis jetzt noch nie nach Hause gekommen.
Und können wir fortan Bess und Oz Boss nennen, wenn die zusammen auftreten?
Oh, das ist gut. Ja, das gefällt mir. Boss.
Das ist witzig, oder?
Das ist super. Super.
Weil das passiert nämlich genau in der nächsten Szene dann.
Ja.
Da sehen wir nämlich Boss zusammen, wie sie da rumlaufen und natürlich sie schnell fragt so, was machst du denn jetzt? Meldest du mich? Bist du irgendwie sauer? Und genau, er sagt dann hier, naja, kannst ja in die zweite Klasse, ne? Holst mir einen Pudding.
Ach, ich glaube, ich habe ihn doch ein bisschen lieb gewonnen.
Mehr passiert da auch erstmal nicht. Also wir haben noch mehr Boss in dieser Folge, aber mehr passiert da erstmal nicht. Aber wir kommen dann zu Layton. Übrigens ist mir heute aufgefallen, dass es eigentlich Detective Layton ist oder Professor Layton aus den Spielen. Das wäre witzig. Egal.
Das also habe ich doch Fall schon in Folge 2 oder 3 gesagt, dass du dir so den Namen merken kannst. Der heißt wie der Professor Layton aus
den Spielen. Genau. Aber irgendwie hat es heute erst Klick gemacht.
Ach so, okay, ja. So genau, so hörst du mir zu. Okay, danke.
Ja, genau. Professor Layton kotzt sich auf jeden Fall die Seele aus dem Leib und hat, glaube ich, den Kater seines Lebens.
Ja, und das war so der für mich der größte What the fuck-Moment, weil er kotzt sich da halt aus, hat den Kater seines Lebens, halt eben durch diese Koma-Sache. Er wird ja irgendwie ins Koma gebracht durch Chemikalien, die auch in dieser Droge Chronol drin sind. Und dann wird er halt so langsam wach und erzählt halt von der Aufklärung des Mordfalls und seiner Freundin Josie, oder ist es Astrid, oder ich weiß nicht, helf mir. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir so, okay, ja, du bist jetzt ein bisschen sauer und natürlich auch ein bisschen aufgewühlt, aber du kannst dir doch jetzt das Wichtigste erzählen, was du rausgefunden hast. Aber er macht es da noch nicht, denn er redet erstmal über die Beziehung der beiden. Und das war der Moment, wo ich dachte, willst du mich verarschen?
Und nicht nur das, er schreit sie auch einfach ohne Grund an.
Ja, ich dachte zuerst, okay, vielleicht erzählt er nichts, weil er irgendwie Amnesie hat durch dieses Koma. Aber er erzählt ja später dann in der Folge was und da ist er immer noch nicht so richtig gut drauf. Und deswegen, da habe ich mir echt gedacht, was haben die Autoren sich dabei gedacht? Ich meine, das ist der große Reveal, der Grund, warum er eingesperrt wurde oder ins Koma verfrachtet wurde. Und nachdem er aufwacht und wieder einigermaßen sich klar äußern kann, was ist das Erste, was er macht? Er fängt so einen scheiß Beziehungsstress an. Was soll die Kacke denn? Also, ungelogen, das war bislang der größte, wollt ihr mich verarschen heute in der ganzen Serie, die ich jemals hatte.
Ja, das dachte ich aber auch. Übrigens heißt sie Sarah mit Z.
Sarah. Okay, also haben wir jetzt S für Josie und Zara. Super.
Aber ja, das dachte ich auch. Aber zumindest ist er wieder im Spiel, er ist wieder da, obwohl er nicht viel zu tun hat in der Folge.
Das stimmt.
Das nächste fand ich dann doch irgendwie interessant. Wir wissen ja, Melanie hat ein Riesengeheimnis und hat auch ein großes Problem im Zug, weil der Klassenkampf ja nicht nur von den Taileys mittlerweile geführt wird, sondern auch von der dritten Klasse.
Ja.
Die dritte Klasse will nach vorne, die zweite Klasse sagt, ey, nee, aber wir wollen ja auch in die erste. Und die erste Klasse sagt, boah, bleibt uns vom Leib, ne? Und wir machen hier auch einen Aufstand. Und deswegen geht sie mal schnell in die dritte Klasse vorbei, weil der Nachtwagen plant einen Streik.
Ja.
Da bin ich natürlich wieder hellhörig geworden.
Ich weiß, da geht dir das Herz auf.
Und ich fand ihre Strategie sehr interessant, die sie dann gesagt hat.
Die Strategie war wirklich echt toll. Da muss ich wirklich sagen, Chapeau, das war wirklich eine sehr böse, sinistere, aber durchaus clevere Strategie. Denn sie spricht eine relativ klare Drohung aus, die auch relativ schnell aufgefasst wird. Und zwar sagt sie, okay, wenn ihr hier Ärger machen wollt, dann machen wir es einfach so. 10 zufällig ausgewählte Leute aus der dritten Klasse wechseln einfach mit 10 zufällig ausgewählten Tailies den Platz.
Ja.
Und plötzlich denkt sich jeder, ach, Rebellion, also bitte, nein, ich bin hier happy, also wirklich. Das war wirklich gut. Also das war ein schöner Moment. Das war so das erste Mal nach diesem Sag, Sarah, was los ist Moment, ja, der mich wirklich, wirklich sauer gemacht hat, bin ich ehrlich. Ja. Wieder so, da wurde ich so ein bisschen wieder milde gestimmt.
Was mir ja fehlt in diesem ganzen Szenario sind so Forderungen. Ich meine, was fordern die denn jetzt in der dritten Klasse? Also ja, dass LJ jetzt dann natürlich ihre Konsequenzen tragen muss, aber was denn noch? Also mir ist das nicht ganz klar, was sie wollen.
Kabelfernsehen. Wollen sie
Pudding, Kabelfernsehen, ein paar neue Gläser? Also wofür streiten
die
jetzt?
Ich glaube, es ist halt so, wie so oft, wie wir auch, also wie wir, die jetzt nicht im Snowpiercer sind, wir wollen halt alle so ein bisschen den Aufstieg, ne? Weil wir alle, glaube ich, so eine Vorstellung davon haben, wie gut es doch ist, wenn wir halt eben mit der Deutschen Bahn in der ersten Klasse fahren, ne? Das ist halt so unser, weißt du, wir haben halt, nee, also verstehst du, was ich meine? Man hat halt immer von so einem gesellschaftlichen Aufstieg immer so eine Art Traum im Kopf. Das heißt, wenn du in der dritten Klasse bist, dann denkst du wahrscheinlich, die zweite Klasse ist, das ist Wahnsinn.
Aber mir fehlt da irgendwie die Vision dahinter. Ich meine, was wollen die denn machen jetzt? Alle von der dritten in die zweite Klasse? Dann ist die zweite Klasse genauso kacke wie die dritte Klasse. Mhm. Also das fehlt mir irgendwie. Das ist nicht klar formuliert.
Vielleicht hätten die das so machen sollen wie in diesem Netflix-Film Die Plattform.
Ja.
Dass es so gezirkelt wird.
Ja, das stimmt. Also da ist es das ist viel greifbarer. Mhm. Da ist ganz klar, was dieser Aufstieg auch bedeutet dann. Hier ist es irgendwie sehr diffus.
Das stimmt, ja, da gebe ich dir recht. Nichtsdestotrotz fand ich die Taktik von Melanie echt gut.
Ja.
Mittlerweile, es ist schwierig, also.
Übrigens ist das die Strategie auch von normalen Arbeitgebern, zu sagen, gibt euch hier noch genug Arbeitslose, ne?
Stimmt. Also kann man sagen, die Tailies sind die Hartz-IV-Empfänger.
Ja, genau.
Okay. Das war's dann aber im Nachzug fürs Erste. Nur da kommen wir zurück zu Layton, wenn ich jetzt meine Notizen ja richtig deute.
Na, es gibt noch mal einen kleinen Blick auf diese Reparatur.
Ah, okay, ja. Die Hydraulik ist kaputt, ne?
Genau, also dass sie dann quasi feststellen, was kaputt ist und dass Melanie das so ein bisschen in die Hand nimmt. Das ist ein sehr krasser Szenenwechsel, ehrlich gesagt, der zum Anfang da stattfindet. Manche von diesen Expositionen und von diesen Szenen dauern, glaube ich, nur gefühlt 10 Sekunden.
Ja.
Und dann gibt's schon wieder den Wechsel. Das war auch ein bisschen ermüdend, ehrlich gesagt. Ich habe mir das auch aufgeschrieben.
Stimmt, es gab so ein paar Sachen, so Szenen, die so kurz waren, dass ich dachte, nee, dazu schreibe ich nichts auf.
Ja. Wir kommen auf jeden Fall zur Ärztin. Und
Krankenschwester.
Das war eine Ärztin.
Nee, sie ist Krankenschwester.
Krankenschwester ist das? Warum hat sie so ein riesen Apartment?
Also ich habe verstanden, dass es eine Krankenschwester ist. Sie sagte auch später, dass sie auch dieses Zeichen hat.
Aber das ist eine Dr. Pelton.
Okay, dann Dr. Pelton. Ich habe es jetzt als Krankenschwester aufgeschrieben, aber gut.
Vollkommen degradiert, aber die dritte Klasse.
Ja. Aber ich bin Ärztin. Nein, du bist eine Krankenschwester. Geh.
Weil zu dieser Wohnung komme ich nämlich nachher noch. Da habe ich noch eine schön was aufgeschrieben. Egal. Ja. Genau, also Layton und mittlerweile Josie. Also nicht mehr Sarah, sondern Josie hat ihn jetzt mitgenommen.
Die Serie macht mich fertig, wirklich. Weißt du, weil ungelogen, ich habe hier geschrieben, Layton wird weggebracht, er erzählt und dann Fragezeichen, die Wahrheit über Melanie. Und dann habe ich halt jetzt gerade eben, als du was erzählt hast, schnell aus den Fragezeichen Sarah gemacht. Jetzt ist es doch nicht Sarah. Das ist doch, oh Gott, Leute, wollt ihr mich wahnsinnig machen? Das ist ja schlimm.
Ja, ist ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall kommt sie zu Dr. Pelton und die kennt diese ganze Mechanik, die dahinter steckt mit den Kisten mit den Medikamenten und dass es ja Experimente sind. Und sie sagt dann auch, und das entkräftet so ein bisschen unser Argument, das wir, ich glaube, in den letzten 1-2 Folgen hatten, mit diesen ganzen 400 Kisten, die es ja da gibt.
Ja.
Und zwar sagt sie dann, dass es 11 Waggons über den ganzen Zug verteilt sind. Und deswegen wissen wir auch, dass irgendwo der Klimt, der in der Folge ja nicht zu sehen ist, wahrscheinlich irgendwo andersrum hängt gerade. Genau. Und die sind alle auf jeden Fall in der zweiten Klasse. Irgendwo hinterlegt.
Okay. Ja. Muss ich sagen, okay, ja, das ergibt Sinn, dass es mehrere sind. Aber ich fand halt da jetzt in der Szene viel wichtiger für mich, für meinen Seelenheil, dass halt endlich der Dame, wie auch immer sie jetzt heißt, die Wahrheit sagt über Melanie. Und ihr aber auch sagt, behalt's erstmal für dich, ne?
Ach so, das war vorher schon. Ja, ja.
Das war vorher schon. Ja,
also das hat er Sarah noch gesagt.
Genau.
Also Josie? Ich weiß es nicht mehr.
Ich gib's auf. Ich gib's echt auf. Also wirklich, es tut mir wirklich leid. Also ich finde, es ist besser geworden. In den ersten 2 Folgen war es wirklich so, ja, das Layton, das Melanie und der Rest, keine Ahnung. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt schon Bess, Oz, Jinju und
wir arbeiten dran, ne?
Ja. Und Cold Blonde Roof, da kommen wir gleich. Aber okay, es ist sehr chaotisch. Aber du hast recht, die Folge war wirklich schlimm, was diese ganz minimalen kurzen Abstecher angeht. Wirklich mal so 10 Sekunden hier, 10 Sekunden da. Das war Ich fand es irgendwie unsauber erzählt.
Überfrachtend einfach, ne?
Ja.
Und sie jetzt, sie bringen ja manche Figuren auch gar nicht zurück, erst so ein, zwei Folgen erst später irgendwann wieder. Stell mir vor, die wären alle wieder dabei. Da kriegst du ja einen Rappel.
Ja.
Nach auf jeden Fall, also die Ärztin erklärt uns ein bisschen, versorgt ihn ein bisschen und dann springen wir wieder zum Boss.
Mhm.
Und die haben ja einen Auftrag, den ich völlig banal finde und auch überhaupt keine Rolle nachher mehr spielt. Und zwar gibt es einen Flyer. Und sie wollen herausfinden, wo dieser Flyer herkommt.
Ein Flyer, der zur Rebellion aufruft. Mhm. Allerdings, da habe ich mir da auch gedacht, ja und? Aber Melanie hat doch diese Rebellion quasi jetzt mit keinem erstickt.
Ja.
Also.
Und genau, also sie kommen auf jeden Fall zu dem Papiermacher. Das war nochmal ganz nett, den zu sehen, wie auch immer er heißt. Der wird kurz gefoltert.
Der heißt übrigens Paul Paper. So.
Paul Paper sagt dann auf jeden Fall, es war Clay.
Ja, dazu muss man aber auch sagen, dass Oz seinen Vorteil gegen Bess sehr klar ausnutzt, weil er halt Paul Paper auch, sag ich mal, foltert. Mhm. Er sagt ja auch zu Bess vorher, so, als ich ihn halt fragt, so was willst du haben, du hast es schon erwähnt, sagt er dieses Schöne, alles, was ich kriegen kann.
Ja. Pudding.
Pudding, genau. und das war so eine Szene, wo er diesen armen Paul gefoltert hat, wo ich halt dachte, okay, ich hatte kurz ein bisschen das Gefühl, dass sie versuchen, ein bisschen Sympathie aufzubauen für ihn.
Mhm.
Und dann haben sie es wieder im Arsch eingerissen. Also es ist ein sehr unsympathischer Mensch. Da hilft jetzt auch nicht, dass seine Mama früher gesoffen hat. Das macht es irgendwie nicht besser, finde ich.
Nee.
Und finde die Figur wirklich gerade höchstgradig uninteressant, muss ich sagen. Also ich finde, da ist keine Entwicklung und wenn er sich entwickelt, dann ziehen sie wieder den Arsch ein und machen es wieder zunichte. Man kann natürlich argumentieren, ja, er ist halt ambivalent, aber ich finde, da gehört ein bisschen mehr dazu, da gehört auch eine gewisse Tiefe dazu. Und nur, weil er jetzt Bess in der Hand hat und halt eine Säufermutter hatte, das ist halt keine Tiefe für mich. Aber vielleicht kriegst du auch einmal keine charakterliche Tiefe bei der Serie zustande, weil es einfach, Gottverdammt, zu viele Figuren sind.
Zu viele Figuren sind und zu wenig Zeit wo du mit den Figuren verbringen kannst derzeit. Ne?
Also ich habe mal nur nachgedacht, wir haben ja kürzlich diesen Breaking Bad Cast aufgenommen. Ja. Und Breaking Bad hat ja im Laufe der Zeit auch jede Menge Figuren, aber die machen es halt anders. Sie hatten den Vorteil, die können halt peu à peu anfangen. Ne?
Ja.
Und
die hast du halt alles so einmal zack.
Genau. Also ich hatte wirklich das Gefühl, in den ersten zwei Folgen kommen die einfach wirklich an und hauen dir wirklich so viele Figuren um die Ohren, dass ich irgendwann da aufgegeben habe, ne?
Ja. Ich meine, so Serien wie Game of Thrones haben ja zum Anfang auch ganz viele Figuren etabliert.
Ja.
Aber deutlich geschickter, ruhiger, besonnener, ne? Da haben wir auf Momente gesetzt auch.
Also ich bin ehrlich, bei Game of Thrones gibt es auch diverse Figuren, die ich namentlich nicht zuordnen könnte jetzt. Nicht mehr, ja? Nichtsdestotrotz, wenn ich sie sehe, kann ich sofort mit etwas assoziieren.
Genau.
Bei Oz weiß ich halt, okay, der hat halt jetzt Paul Paper gefoltert und mag jetzt Pudding. Das habe ich aber nächste Woche wahrscheinlich schon wieder vergessen.
Das ist eine sehr coole Umschreibung.
Ja.
Kommen wir mal zu der nächsten Szene, die ich in der Folge am schwächsten und auch am dümmsten fand, ehrlich gesagt. Und zwar kommen wir zu den Tailies.
Mhm.
Da gibt es nämlich einen Todesfall.
Ja, perfektes Beispiel zum Thema Figuren und Namen bemerken. Denn in der ersten Folge gab es hier diese eine Frau, die wie im Film auch den Arm rausstrecken musste aus dem Zug als Strafe. Und ja, ist jetzt mittlerweile an den Folgen dieser Verletzung erlegen, ist also tot. Ich habe einfach nur hingeschrieben in meinen Notizen, ein Armfrau im Zug ist tot.
Ja, und also sie versuchen ja da eine emotionale Tiefe aufzubauen, indem man ja die Kinder da sieht und wie die da trauern und diese Wut dann irgendwie, was tun wir denn jetzt und ich will was Gutes für die. Aber ehrlich gesagt ist mir das sowas von egal mittlerweile da hinten.
Ja, auch wie gesagt, das haben wir gerade eben schon erklärt mit den Figuren und da trifft es perfekt zu. Das ist natürlich eigentlich an und für sich traurig und aber das funktioniert halt einfach nicht. Es tut mir leid, nur weil die halt am Anfang der ersten Folge halt ihren Arm verloren hat, auf sehr bestialische Art und Weise. also ein Opfer des Systems war sozusagen, aber ja, dann musst du halt auch, sage ich mal, ihren Überlebenskampf auch ein bisschen mehr darstellen und nicht einmal Folge für 20 Sekunden in Teddy zurückgehen, wo sie im Bett liegt und sagt so, oh, mir geht's schlecht. Das bringt halt niemandem was. Also, wenn sie die Frau nie wieder gezeigt hätten, ganz ehrlich, am Ende der ersten Staffel hätte ich gesagt, so wie Frau mit Armbandung, was war? Ach, in der ersten Folge, ja, keine Ahnung, es war mir egal.
Ja, genau. Hm? Ja, also, ja.
Ja.
Wir springen auf jeden Fall ganz kurz nochmal zu der Reparatur. Da werden ein paar Kommandos rumgeworfen, mehr nicht. Und dann kommen wir wieder, ich hätte jetzt fast gesagt, so Dr. Pepper, Dr. Pelton, die dann ja dann das preisgibt mit diesen markierten X'en auf den jeweiligen, keine Ahnung, Personalblättern?
Krankenakten? Ich weiß es nicht.
Krankenakten, keine Ahnung. Ja. Und dass es halt diese Liste gibt, diese schwarze Liste. Und das ist ein geheimes Nordkorea im Zug gibt. Das habe ich mir notiert.
Und was sie auch sagt, weil Layton ja irgendwie ihr misstraut, dann sagt sie ihm ja, dass sie seit einiger Zeit auch eines dieser Zeichen ihrer Akte hat.
Mhm, genau. Ja.
Und ich glaube, ich glaube, es wird auch gesagt, ja, jeder 10. Passagier hat so ein Zeichen.
Ja, genau. Ja? Und da kommt die nächste Szene und die fand ich schön.
Ja, weil dein Favorit, der Narbenbrüste, da war. Der Brecher. Ja,
der Brecher war da. Das war cool. Der hat eine alte Geschichte erzählt und wie toll doch der Zug ist und dass man doch hinhören sollte. Stimmt. Was übrigens dann am Ende ja nochmal aufkommt.
Ja, das war aber wirklich eine schöne Szene. Zum einen hatte sie diesen schönen Kontrast. Du hast halt wirklich diesen bulligen, vernarbten Russen da, der auch in seinem Arbeitsoutfit da ist, halt in diesem Schulzimmer, was ja eher klassisch gehalten ist, in eher wärmeren Farben. Das war eine wirklich schöne Szene. Ja, und dann kommt halt Melanie und holt ihn zurück zum Vorderzug und dann kommt etwas.
Genau, als das gekommen ist, wusste ich schon, okay, der Miles, jetzt hätte ich fast gesagt, der Kack-Miles. Also Miles wird also noch eine sehr wichtige Rolle in dieser Serie haben.
Denn nachdem Melanie den Brecher halt gesagt hat, hör mal, wir haben da ein technisches Problem, komm mal mit und helf uns, geht sie zu Miles, Laytons Sohn, und spricht mit ihm. Und, Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also, ich mach's kurz. Du siehst, du siehst in ihrem Blick irgendwie, sie hat irgendwas mit dem Jungen vor. Mhm. Und wir wissen ja auch schon von ein paar Folgen vor, dass der anscheinend super intelligent ist. Und das Letzte, was du in der Szene siehst, ist sein Blatt, was er da irgendwie, beschrieben hat. Und da siehst du halt irgendwelche Formeln, irgendwas Mathematisches, ja, etwas, womit ich halt nichts anfangen kann. Und das war der Moment, wo ich echt dachte so, ihr wollt mich doch jetzt echt verarschen. Also zum zweiten Mal in der Folge. Der Junge ist wie lange in dieser Klasse? Das hatten wir schon mal vor ein, zwei Folgen.
Ja, das ist mir aber wirklich nochmal aufgefallen. Also scheinbar sind da Monate vergangen.
Ja, aber das müssen die dann wirklich besser kommunizieren. Also das bringt mir ja nichts, wenn die letzte Folge irgendwie im Amazonas waren und jetzt sind sie halt irgendwo anders, aber sie sagen mir nicht genau wo. Also da hätte ich mir ganz ehrlich gewünscht, dass sie einfach sagen, okay, wir haben jetzt Tag, das würde mir ausreichen, wenn die einfach jede Folge anfangen würden mit einfach so einer Einblendung Tag 28 oder
das wäre ziemlich cool gewesen, ja.
Ne? Oder genau, einfach so vom Tag der Abfahrt. Das wäre dann, was ich Tag 7829 oder so. Das würde mir einfach wesentlich erleichtern, mich zurechtzufinden in dieser Zeitspanne. Weil für mich fühlt sich das an, als wäre gefühlt jede Folge ein Tag.
Oder eigentlich, dass erst zwei Tage vergangen sind.
Ja, genau. Oder so. Ja.
Was passiert ist. Und in der nächsten Szene gibt es wieder so einen Punkt, der das auch nochmal bekräftigt, was wir gerade gesagt haben. Weil wir sehen ja dann nochmal den Nachtwagen und wo das herrührt mit diesen Streikideen. Ne? Und zwar die Miss Audrey ist ja da und unterhält sich mit der Sarah. Und dann zeigt die auf ihr Bauch und symbolisiert damit, dass sie schwanger ist. Und wir wissen ja, vor 3 Folgen mittlerweile, mit wem sie da geschlafen hat und scheinbar
mit dem Recher wird
Layton Papa oder nochmal Papa. Ist er Ziehvater? Ziehvater ist er doch von Miles. Das ist doch nicht sein
Vater. Ich weiß es nicht mehr, aber es ist mir auch egal.
Ja, genau. Also auf jeden Fall, da kommt ein Baby.
Ja. Als wären nicht schon genug Figuren in diesem Zug. Ich sag's ja noch.
Kommen ganz viele kleine Laytons.
Ja. Aber dann flieht doch Layton auch, ne?
Genau, das ist das richtige Stichwort. Layton haut nämlich ab. Der denkt sich so, jetzt mache ich hier mal Schluss, ne? Ich weiß jetzt, ich habe das durchschaut, Melanie ist Wilford, die tut nur so, also muss Melanie weg. Warum auch immer, irgendwie ist er doch immer noch auf Drogen und denkt sich so, jetzt muss ich hier mal alles kaputt machen, egal was die Tellys davon für Nutzen haben oder nicht.
Ja, er klaut ein Chip, um halt eben genau. Weiter voranzukommen und ein Skalpell.
Zumal er vorher noch gesagt hatte zu der Sarah, dass sie nichts verraten soll, bevor nicht ihr sie wissen, wie sie das nutzen können im Trady. Ja. Und dann plötzlich denkt er sich so,
sag nichts den anderen, ich will die Alte zuerst kalt machen.
Genau, ne, das ist wirklich, oh. Genau, das macht er auf jeden Fall.
Ja. Dann kommen wir zu einer Szene, zumindest laut meinen Notizen, da redet Melanie mit ihrer Assistentin, ich nenne sie einfach mal Cold Blonde Roof, ist so das Äquivalent zu Tilda Swintons Figur aus dem Spielfilm. Und die will halt wissen, wie Wilford so drauf ist.
Ja.
Und da habe ich so kurz gedacht, ob die Ruth vielleicht Verdacht schöpft. Weil Ruth ist ja echt so eine richtige Hardlinerin. Die ist ja wirklich komplett auf der Seite der ersten Klasse.
Ja.
Da kann ja kommen, was will, ne? Da kann ja selbst eine der ersten Klasse irgendwie abgeschnittene Penisse in der Schmuckschatulle haben. Das ist der Ruth ja egal.
Das gehört dazu. Das gehört dazu. Auch Glasaugen lutschen. Genau, also sie ist angepisst und hat irgendwie auch einen Verdacht scheinbar, ne? Also, dass sie so denkt, so, stimmt das jetzt tatsächlich alles mit Wilford? Ist er wirklich da oder spielt die da halt ein Spiel, ne?
Ja.
Die Fassade bröckelt, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist ja im Prinzip eine ganze Abfolge jetzt von Dingen, die da passieren.
Mhm.
Und zwar ist ja Melanie auf dem Weg da hinten hin, wo auch immer das ist, um dann den Wagen mit zu reparieren.
Ja,
selbst und auf dem Weg passiert ja dann der Unfall. Und zwar ist ja der Brecher mit irgendeinem anderen Redshirt da unten zugange und mit, du hast den Namen drauf von dem Lokführer, von Bennett.
Avi und Bennett. Oder Harvey und
genau, Bennett. Genau, Bennett ist ja da unten auch zugange. Und dann passiert Folgendes, die holen den Motor da raus und der Motor geht irgendwie ab und zermatscht Redshirt. Gleichzeitig kommt halt
bevor du weitermachst, ich möchte hier kurz der Serie danken, dass sie Redshirt nicht doch zu irgendeiner Figur gemacht haben mit Namen und einer Backstory, sondern ihn einfach nur einfach so sterben lassen haben. Vielen Dank.
Genau, und auf dem Weg dahin wird Melanie dann von Layton überrascht. Aber bevor da irgendwas passiert, macht Melanie einen riesen Reveal, warum das alles so ist, wie es ist. Kannst du das so ein bisschen zusammenfassen,
wie
sie da
aussieht? So wie ich es verstanden habe, also diese Schubladen sind nicht dafür da, um Leute wegzusperren, sondern um sie aufzuheben, um es mal so zu sagen, für eine neue Welt. Denn, das habe ich auch schon, der Zug stirbt, sagt sie.
Genau.
Und so wie ich es verstanden habe, versucht sie da halt eben die richtigen Leute frisch zu halten für den Moment, wenn man entweder einen neuen Zug betritt oder der Zug sich selbst, also das Innere des Zuges irgendwann sich selbst gekillt hat, muss so ausdrücken, ja. Oder wenn man halt irgendwann wieder nach draußen kann, um wieder eine Zivilisation aufzubauen. Das ist ihr Masterplan. Und dann sagt sie auch noch sowas wie, eine Schimmelpilzblüte kann dazu führen, dass das Ganze ineinander fällt. Und Layton ist dann erstmal ein bisschen baff. Er hatte sie ja vorher als Geisel genommen. Und ich glaube, er hätte sie auch beinahe gekillt. Aber dann kommt es ja zu diesem Unfall, der auch dazu führt, dass es ordentlich ja zugrund geht. Also er schlittert ziemlich umher und alles wird so durcheinander gewirbelt.
Ja, also insgesamt fand ich das Ganze am Ende durchaus spannend, was sie da gemacht haben, obwohl natürlich klar war, dass es kurz vor knapp alles dann aufgelöst wird, aber da kommen wir ja gleich zu.
Ja.
Was ich interessant war, sie hatte nochmal gesagt, dass sie den Zug entworfen hat.
Ja.
Also man hat es ja schon vermutet, weil sie kennt sich ja überall aus und kennt alle Systeme und ist auch immer überall da.
Ja.
Und was man ihr auch zugutehalten muss, Melanie hat ja auch einen Sinn für diese Menschen dort oder für das Überleben der Menschheit an sich, weil sie ja immer da ist, immer alles tut und natürlich auch an vorderster Front, wie wir dann auch gleich sehen werden. Und natürlich der Zug stirbt, also scheinbar gibt es auch noch andere Systeme, die bereits im Versagen sind, außerhalb dem, was wir jetzt in den letzten Folgen gesehen haben.
Naja, ich meine, sie haben kein Rindfleisch mehr, ne?
Und keine Bienen.
Und keine Bienen mehr. Und ganz ehrlich, ich meine, der Zug, der brettert da halt eben nonstop durch die ganze Welt bei eisiger Kälte und stößt die eine oder andere, das andere Hindernis um. Ganz ehrlich, bist du mal der Deutschen Bahn gefahren mit deren neuen Züge? Das ist ja auch schon so, dass du denkst, oh Gott.
Die wären in dem Szenario keine 5 Kilometer weit gekommen.
das stimmt, ja. Also ich fand diesen Reveal, muss ich aber ganz ehrlich sagen, nicht so spannend. Ich hatte mir schon ein bisschen was gedacht, dass Melanie jetzt doch nicht die Ultra-Böse ist. Mhm. Wobei ich ganz ehrlich, ich glaube, ich fände es geiler, wenn sie halt wirklich ein Schurke wäre. So als Sinnbild für das System, gegen das man kämpfen muss.
Ja, aber ich glaube, das wirst du nicht bekommen.
Das werde ich nicht bekommen, das ist mir jetzt auch klar. Ich hoffe einfach auf Sean Bean, auf eine zweite Staffel. Ja. Wobei, ja, auf die habe ich ja gar keinen Bock mehr. Egal.
Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also es fehlt auch derzeit, ne? Also ich meine, wir wissen nur von der ersten Klasse, dass sie so eine rumsitzen, Tee trinken, schlürfenden Menschen sind, die nichts anderes zu tun haben, als den ganzen Tag da rumzusitzen. Mhm. Das reicht mir irgendwie nicht. Ja. Also es fehlt dann tatsächlich ein Antagonist. Ne?
Wobei, das muss ich noch kurz erwähnen, in diesem Moment, wo halt der Zug so durchgeschüttelt wird, und wir müssen halt auch sagen, dass sie wirklich den Zug, also die Hydraulik reparieren müssen, denn sie steuern auf eine Brücke zu, wo ich mir auch gedacht habe, als ich die Brücke gesehen habe, ganz ehrlich, Leute, selbst mit korrekter und funktionierender Hydraulik kommt ihr da niemals rüber. Die Brücke sieht nicht aus, danach aus, als ob sie diesen Zug halten kann, aber okay.
Die Kurve war auch viel zu steil,
ja,
aber egal.
Ich bin kein Statiker. aber was ich ganz, ganz, ganz ulkig fand, ich habe ja die ganze Zeit gefragt, wo ist LJ? Weil die war ja in der letzten Folge wirklich so ganz zentral. Ja,
wo soll sie denn sein? Vorne sitzen und Tee trinken?
Genau. Während die erste Klasse so unter den Tischen kauert, weil es ja gerade gruselig ist, weil es so eine Art Erdbeben gibt, sitzt LJ so ein bisschen gelangweilt, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, dass sie versucht, so zu tun, als hätte sie Angst.
Ja.
Ja. Am Tisch und neben ihr steht so ein Dessert, was ich Pudding oder Eiscreme. Und dann sieht man, wie sie so mit der Hand dahin langt und dann mit den Fingerspitzen das Dessert so vom Tisch wirft. An und für sich eine schöne Szene, aber ich hatte das Gefühl, das haben die nur gemacht, ja, LJ gibt's noch, wollten sie damit zeigen und nochmal zeigen, die ist voll Psycho, die Tante.
Wobei, ich habe das ja eher anders verstanden, als wenn sie den noch greifen wollte und der vorher runtergefallen ist, aber ich glaube, es ist auch vollkommen egal.
Also wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass sie ihn absichtlich runtergeschossen hat, weil der ganze Tisch, der hat ja auch gebebt und alles flog runter. Ja. Und wir wissen ja, dass LJ eher so auf der destruktiven Seite des Lebens zu Hause ist, deswegen hat das für mich mehr Sinn gemacht, aber letztlich hast du komplett recht, es ist vollkommen egal.
Ja.
Ne? Dann kommen wir, also Melanie repariert den Zug, aber es gibt noch was währenddessen passiert. Das wäre ich dafür, dass wir das noch kurz ansprechen. Nämlich Boss sprechen sich aus.
Ja.
Und Bess redet Tacheles.
Und sie halten Händchen.
Ja. Ja, gut. Kommen wir zum Zug reparieren.
Genau, das war's. Naja, ich hab mir eher gedacht, so, okay, ich weiß, was sie jetzt machen wollen. Die ganzen Handlungsstränge, die jetzt aufgebaut worden sind, die werden jetzt irgendwie neu gemischt, die Karten werden neu gemischt, ein paar versöhnen sich einfach, ne? Und alle stellen fest, und das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen kacke, und ich bin gespannt, wie es jetzt, nein, ich bin nicht gespannt, wie es weitergeht, ich glaube, ich weiß, wie es weitergeht, dass natürlich die Gefahr von außen auch da ist, ne? Und dass sie sich nochmal bewusst geworden sind jetzt in der Notsituation, dass sie die fucking letzten Menschen auf der Erde sind und eigentlich an manchen Stellen zusammenhalten müssen. Aber das ist irgendwie, ist es blöd, weil ich will ja, dass sich da was gesellschaftlich ändert und nicht, dass sie wieder sagen, oh ja, komm mal wieder zurück zum normalen Tagesgeschäft. Ne?
Ja. Ja, kommen wir mal zu dem, ich nenne es mal einen großen Action-Set-Piece der Folge.
Mhm.
Melanie als Heldin. Denn ja. Melanie zieht sich einen dieser Schutzanzüge an und repariert die Hydraulik. Öffnet also so ein Bodenfach, hängt sich kopfüber runter und versucht dann irgendwie so ein loses Kabel wieder in den Schacht zu buxieren. Das war so eine Szene, die halt damit gespielt hat. Also sie muss es unbedingt in einer gewissen Zeit schaffen, sonst ist sie halt tot. Und hat versucht, daraus Spannung zu erzeugen, aber ich bin ehrlich, hat bei mir nicht gefruchtet, weil ich dachte, ihr werdet die jetzt nicht sterben lassen.
Ja, und es war ja klar, dass es natürlich kurz vor knapp, am besten so 3 Sekunden, bevor der Waggon dann auf die Brücke kommt, geschafft ist. Aber ich fand es trotzdem ganz angenehm, mal was anderes zu sehen, als nur ich laufe hier durch den Waggon und quatsch mit irgendjemandem.
Übrigens, währenddessen sie das tut, hält Cold Blonde Ruth eine Rede. Und da habe ich drauf geschrieben, Ruths Rede, die Frau kann noch gar nichts. Also nach dieser Rede am Anfang der Folge von Melanie von wegen hier, wenn ihr rebellieren wollt, dann machen wir einfach ein kleines Wechselspiel und dann schaut ihr mal, was passiert, war Ruths Rede schon eher so ein bisschen so nach Schema F.
Ja, es war halt die Notfallrede, ne? Und dann auch von wegen, das darf nicht passieren, wir sind doch der Snowpiercer.
Ja.
Wo kommen wir denn da hin? Viel interessanter fand ich ja dann, Layton kommt ja dann zu Josie zurück und sie haut ihn dann erstmal so von wegen, du Sack, ist einfach abgehauen und dann sind die aber trotzdem dann vereint, natürlich auch in der Angst und ich habe da aufgeschrieben, die Josie guckt doof. Es war wirklich irgendwie sehr, sehr skurril, wie halt Katie McGinnis das ausgelegt hat, wie sie Angst hat. Aber egal, das war vielleicht auch nur meine Meinung.
Man sollte noch dazu sagen, dass Layton und Fragezeichen, wie es hier bei mir steht, bei der Ärztin untergekommen sind.
Ja, da kommen wir gleich zu.
Ach so, okay.
Quasi ist jetzt alles zu Ende, alles ist gerettet, der Zug ist wieder auf Spur, ne, alles ist irgendwie fein. Wer auch immer diesen Motor da einbaut, ist auch egal. Auf jeden Fall kriegen wir dann verschiedene Settings, wo dann alle wieder zusammenkommen und so ein bisschen Happiness verbreitet wird.
Und Bennett hält eine Rede, die einigermaßen sogar gut war. Also ich glaube, da war Cold Blonde Roof ein bisschen neidisch.
Mhm, stimmt.
Weil er es dann schafft, dass die Leute durchaus dann mit ihm mitfiebern und mitfeiern, weil seine Rede fand ich durchaus gut.
Ja, da habe ich mir übrigens notiert, alle feiern, ne? Nur der zermatschte Kerl nicht.
Warum wohl?
Ja, aber weißt du, was ich meine? Oh nein, wir haben hier einen Kollegen verloren. Oh, scheiß drauf, hey, Party.
Stimmt, auch als wenn die nach oben kommt, wird's mir gefallen. Oh, cool, super. Noch alle Finger dran und die Nase. Super, super, geil. Es ist, machen wir hier den Blutwaschfleck hier weg. Ist ja furchtbar.
Scheinbar war Redshirt nicht sehr beliebt unter den Kollegen. egal. Also, ja gut, das sind halt, egal. Ja. Genau, danach bekommen wir auf jeden Fall eine Szene mit Bess, die zurückkehrt in die zweite Klasse zu Jinju. Das war in Ordnung.
Ja, aber weißt du, Bess hat was auf der Seele und Jinju merkt das auch, weil sie natürlich auch besorgt ist, wo warst du die ganze Zeit? Und
ja.
Ganz ehrlich, das ist so typisch, so alles in Ordnung? Ja, aber so ein Blick wie nein. So, das hatte ich bei Filmen und Serien immer so, wenn Leute immer so, na, mir geht's gut.
Das hasse ich im echten Leben aber auch.
Ja, ja. Und da
war die Rede von Bennett mit dem heiligen Summ und dem Herzschlag auf jeden Fall besser, ja.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, Jinju merkt halt schon, irgendwas ist mit Bess nicht richtig. Mhm. Aber Bess erzählt aber trotzdem nichts. Aber Jinju schöpft auf jeden Fall Verdacht. Das ist sicher.
Hier fällt mir wieder das mit diesen Charakteren auf, ne? Mhm. Ich meine, was wissen wir bisher von Jinju? Dass sie gerne meditiert und Yoga macht und dass sie auf die Fische aufpasst.
Ja, und dass sie wahrscheinlich halt zumindest bisexuell ist. So, das sind die Sachen, die wir von ihr wissen. Ja.
Wow, das ist richtig viel. egal. Danach kommt eine Szene, die ich sehr witzig fand. Und zwar kommen Layton und Josie dann endlich irgendwo unter, wo sie dann auch mal Sex haben können.
Na endlich. Wird auch mal und, Zeit. Weißt du, von einer Serie, der von Hand, dass ein Zug die ganze Zeit im Tunnel fährt, kam der Sex eindeutig zu kurz.
Ja, definitiv. Ich habe mir da übrigens notiert, fortan leben Layton und Josie rustikal.
Ja.
Aber ich fand das Apartment wirklich schick. Also Dr. Pelton hat's, lebt da ganz nett, ne?
Ja, ich fand's auch ein bisschen zu groß, weil ich mir dachte, das ist doch mindestens ein halber Waggon.
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man halt Arzt ist an so einem Zug, ne, dann muss man auch dementsprechend die Stellung haben.
Stellung?
Ja, genau. Also sie geht ja dann auch weg zu ihrer eigenen Stellung mit dem Schnarchenden. Ja. Das habe ich mir noch gemerkt. Genau, und dann sind wir auch schon am Ende. Da gibt es übrigens eine Szene, wo ich nochmal gemerkt habe, wie gut Jennifer Connelly eigentlich ist und wie gut sie dieser Serie auch tut, obwohl sie nicht so viel zu tun hat an manchen Stellen.
Okay.
Weil ihr Blick ins Leere, also wo diese Szene beginnt, ne, und wo sie quasi an der Kamera vorbeischaut ins Leere, da merkst du richtig, wie es in ihr arbeitet, ne? Wie sie zwar diesen Unfall jetzt geschafft hat und irgendwie den Snowpiercer wieder zusammengehalten hat, aber sie weiß halt, was für Probleme einfach vor ihr liegen. Das fand ich ziemlich cool. Mhm. Aber danach kommt Miles. Ja, und dann haut sie dann raus, ne? Miles, ich brauch dich, beziehungsweise Wilford braucht dich.
Ja, hier hast du ein Ideal.
Genau, ne? Und dann geht's mal ans Rechnen, was auch immer er da jetzt rechnen soll.
Ja, ich habe hier das Gefühl, dass sie die Zukunft der Menschheit in die Hände eines Achtjährigen legt, der zufälligerweise super intelligent ist. Mhm. Das ist meine Theorie. Ja, das Ende ist, also bislang bei eigentlich jeder Folge war es so, dass ich dachte, okay, die Folge war nicht toll, aber das Ende war zumindest so weit interessant, dass ich schon mich frage, wie geht's weiter. Jetzt in Folge 6 fand ich das Ende aber für mich persönlich total kraftlos.
Ja.
Also, nee, hat mir nichts gegeben. Aber wir haben ja auch schon die Gründe jetzt aufgesagt, warum wir das mit Miles irgendwie seltsam finden. Unter anderem halt eben, weil die Serie es nicht schafft, uns ein richtiges Gefühl für die Zeit zu geben.
Mhm, genau. Sind jetzt 2 Monate vergangen, aber wenn da 2 Monate vergangen sind, was ja Sinn macht, wenn jetzt da ein Baby unterwegs ist, ich meine, das merkt man ja nicht nach 3 Tagen. Also
ja, okay,
nach einem Monat kann man das merken, ja, aber
vielleicht hätten wir einfach ein bisschen mehr aufpassen sollen. Vielleicht erzählen die es einfach durch die Jahreszeiten.
Ah, stimmt.
Weißt du, letzte Folge war Frühling, jetzt ist Sommer. Wir haben nicht aufgepasst.
Genau, wir haben nicht aufgepasst. Ja. Ich finde auch, dass die Sonneneinstrahlung zugenommen hat.
Ja, total. Total, ja. Ja, das war's mit der Folge. Ein Resümee. Ich glaube, das können wir kurz halten. Ich fand die Folge wirklich nicht so tolle.
Ja.
Natürlich kein richtiger Flop. Also da habe ich schon schlimmere Sachen gesehen. Aber gerade nach der letzten Folge, die jetzt auch nicht so toll war, aber zumindest echt einige Momente hatte, wo man dachte, okay, war das jetzt wieder mehr so eine, okay.
Also, ja, man kann ja nicht in jeder Folge Glasaugen lutschen.
Ja. Warum denn nicht eigentlich?
Vielleicht kommt das ja nochmal, oh Gott. Genau, also ich kann mich da anschließen. Ich fand die Folge ein bisschen besser wie du. Vielleicht, weil ich einfach da in Sachen Action ein bisschen einfacher gestrickt bin. Mhm. Wenn da jemand den Kopf aus dem Zug raushält, dann denke ich so, cool. Das ist in Ordnung. Ich bin aber wenig gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil das ist so ein Gefühl, so ein Tabula Rasa jetzt gewesen. Mhm. Alle Karten sind neu gemischt, alle Figuren sind wieder aufeinander zugegangen. Der Konflikt ist ein bisschen entschärft, aber ich will ja eigentlich die Eskalation und nicht, lasst uns mal ein bisschen chillen.
Ja.
Aber das wird, glaube ich, einfach nicht passieren. Natürlich, weil sie irgendwie gedacht haben, wir machen da 5 Staffeln draus, aber das hätte man auch anders lösen können.
Das ist allerdings wahr, ja, hätte man anders lösen können. Ich sehe auch aktuell irgendwie nicht die Möglichkeit, dass sie sich aus dieser, ich nenne es mal Lethargie, wirklich befreien können.
Ja.
Gar nicht. Ich habe gerade, also das heißt, kurz vorm Podcast oder bevor wir uns hier online getroffen haben, um das zu besprechen, nochmal drüber nachgedacht. Da ist mir eingefallen, ich glaube, ich fände die Serie viel cooler, wenn ihr auch sagen würden, okay, wisst ihr was, wir erzählen jetzt die Geschichte, was passiert, wenn der Snowpiercer halt um die Welt gefahren ist und es fängt wieder an aufzutauen und wir halten an und nutzen den Snowpiercer als Basis, um eine neue Zivilisation aufzubauen. Ich glaube, das hätte ich spannender gefunden als das, was sie jetzt uns gerade darbieten.
Oh, oder ein zweiter Snowpiercer taucht auf einer anderen Strecke auf.
Die Snowdraisine.
Und sie kapern den anderen Zug.
Ja, Zugpiraten, das wäre geil.
Das wäre ziemlich nice gewesen, ja.
Ja, also es gibt, es man hätte aus dieser Welt durchaus noch mehr was rausholen können, auch wenn es dann vielleicht nicht so vorlagengetreu ist, aber so wie ich das sehe, sind sie jetzt auch nicht so wirklich vorlagengetreu, also weder was das Comic angeht, noch den Film. Mhm. Ja, es ist halt echt schade, weil diesen David Dix, der den Layton spielt, den sehe ich ganz gerne, aber der hat halt meistens nichts zu tun und wenn er was zu tun hat, ist das jetzt auch nicht so berauschend. Jennifer Connelly habe ich, glaube ich, schon vor 1 oder 2 Folgen gesagt, ich weiß, es ist eine gute Darstellerin, aber die gibt mir in der Rolle einfach nichts. Ich finde die da sehr kraft- und ausdruckslos. Vielleicht, weil es auch zur Rolle gehört, aber nee. Ich habe echt überlegt, welche Figur mir da am besten gefällt.
Der letzte Australier.
Der letzte nochmal. ich habe auf die Frage keine Antwort, welche Figur mir am besten gefällt.
Ich habe auf jeden Fall eine Antwort.
Okay.
Der Brecher.
Der Brecher, ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieser Steve Ock, der in der ersten Folge zu sehen war als Pike, der wurde ja eingefroren. Das ist der den GTA 5, den Trevor, gesprochen und gespielt hat und auch bei Walking Dead mit dabei war. Der hat einfach so eine schöne Fresse, so eine schöne Charakterfresse. Den sehe ich echt gerne. Ich hoffe, dass der mal langsam aufgetaut wird. Weil ja, zumindest hätte ich dann vielleicht eine Figur, wo ich irgendwelche Grundsympathien für hätte.
Oder dass sie sich überhaupt mal richtig Zeit nehmen, um diese Klassen darzustellen. Ne?
Ja.
Wir haben jetzt seit dem Beginn der ersten Folge, wo ja viel von den Tailies auch zu sehen war, jetzt ja nur noch so ein bisschen, so ganz klein wenig zu sehen bekommen. Ich habe da überhaupt kein Gefühl mehr für, wer da hinten ist, was die machen, was sie vorhaben, was die essen.
Pudding.
Genau, schwarzen Pudding.
Ja.
Wo kommt der eigentlich her? Ich hoffe, das wird irgendwann geklärt. Vielleicht auch aus Kakerlaken.
Ich weiß es nicht. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie haben eine echt interessante Welt, aber sie wissen nicht, was sie damit anfangen sollen.
Genau.
Und wissen auch nicht, jetzt muss ich den kleinen Thomas in mir wecken, sie wissen auch nicht, wie sie mit dieser inneren Logik umgehen sollen, mit dieser ganzen Geschichte. Das habe ich heute halt wieder gemerkt, weil, wie gesagt, der ist halt gerade wach und kann sich ausdrücken und er beginnt einfach so einen Beziehungsstreit, statt einfach sofort rauszubrüllen, Wilford ist Melanie. Punkt. Das fand ich wirklich, das habe ich echt aufgeregt.
Ja. Bin mal gespannt, wie viele Redshirts noch auftauchen.
Vielleicht solltest du mal kurz erklären, was Redshirt überhaupt bedeutet. Vielleicht gibt es da draußen ja irgendwie einen, der nicht weiß, was es ist.
Googelt. Nein, folgendes, bei Star Trek gab es immer in verschiedenen Missionen Menschen, die von der Enterprise dazugeholt worden sind, die hatten rote Shirts an. Mhm. Und wenn die roten Shirts an hatten, wusste man schon, dass die auf jeden Fall den Außeneinsatz oder halt auch eine Attacke oder sonstiges nicht überleben werden.
Ja. Meistens auch die irgendeinen Satz gesagt haben, ne?
Ja.
Captain, ich sehe da gerade, oh, knapp.
Zack, tot.
Ja, okay. Ich würde sagen,
durfte Jim ankommen und sagen,
er ist tot, Chef.
Er ist tot. McCoy, genau. McCoy, ja.
Gut, ich glaube, tot ist jetzt auch diese Folge. Ich glaube, wir sind am Ende.
Ja.
Dann danke ich dir. Und
ja, ebenfalls.
Ich sage schon mal Tschüss und überlasse die Abmoderation dann deiner Kenntnis.
Okay, meine Expertise.
Expertise, genau.
Ich mach's ganz schnell, kommentiert wieder fleißig. Das freut uns übrigens sehr, dass da immer wieder Kommentare jetzt oft runterkommen. Wo wir dann wissen, das wird auch gehört. Und ihr habt tatsächlich mehr Spaß mit unserem Podcast als mit der Serie. Das freut uns auch sehr.
Ja,
daher immer fleißig kommentieren, was ihr davon gehalten habt, wie ihr die Folge fandet, ob ihr sagt, so, boah, das ist totaler Bockmist oder das ist okayisch oder das ist jetzt der geilste Shit ever. Ansonsten teilt, liked, verbreitet die Kunde, wie es gehabt ist. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Tut, tut, ab in den Snowpiercer. Macht's gut.
Tschüss.